Einleitung noch aus Johannes 1, Vers 35 bis 42 aus der Einheitsübersetzung. Es geht um die Berufung der ersten Jünger. Am Tag darauf stand Johannes wieder dort und zwei seiner Jünger bei ihm. Als Jesus vorüberging, richtete Johannes seinen Blick auf ihn und sagte: Seht das Lamm Gottes. Die beiden Jünger hörten, was er sagte, und folgten Jesus. Jesus aber wandte sich um, und als er sah, dass sie ihm folgten, sagte er zu ihnen: Was sucht ihr? Sie sagten zu ihm: Rabbi, das heißt übersetzt Meister, wo wohnst du? Er sagte zu ihnen: Kommt und seht. Da kamen sie mit und sahen, wo er wohnte, und blieben jenen Tag bei ihm. Es war um die 10. Stunde. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer der beiden, die das Wort des Johannes gehört hatten und Jesus gefolgt waren. Und dieser traf zuerst seinen Bruder Simon und sagte zu ihm: Wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt Christus. Er führte ihn zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sagte: Du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Kephas heißen, das bedeutet Petrus und Fels.
Diese skeptische Frage stellt eines Tages ein Mann an einen Jünger Jesu. Und der ist nicht dumm und antwortet: Komm und sieh es, komm und sieh es. Wir haben es eben gehört, was Jesus zu den zwei Johannesjüngern gesagt hatte auf die Frage: Meister, wo ist deine Herberge? Komm und sieh, komm und seht. Jesus lässt sich also nicht nur hören, sondern auch sehen. Und deshalb gibt es viele Stellen in der Bibel, die mit dem Wörtchen siehe beginnen. Da ist zum Beispiel in der Offenbarung: Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Siehe. Heute Morgen wollen wir einen Menschen kennenlernen, der diesem Siehe gefolgt ist und den Weg gefunden, gegangen und auf ihm geblieben ist, dem der Jesus ihn hat sehen lassen. Der Jesu Stimme gehört, der Jesu die Tür aufgetan und sein Leben ihm übergeben hat, ihn in sein Leben eingeladen hat. Und auch wenn der mir Jesus vielleicht gesagt hat: komm und sieh in mein Leben. Und dem diese Frage nun auf der Zunge lag und er diese einfache Antwort hörte und der diese überraschende Einladung bekam: Komm und sieh es. Und der dann den gefunden hatte, der von sich sagt: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und der dann zu dem wurde, wie es sein Name auch verheißt. Manchem ist der Name unbekannt, aber wir wissen zumindest, wer jetzt Benjamin ist. Und jetzt lernen wir vielleicht einen anderen kennen, der heißt Nathanael. Und das heißt übersetzt: Gott hat gegeben, Geschenk Gottes, wie Benjamin, ist ein Geschenk Gottes. Aber wer ist das eigentlich, dieser Nathanael? Wer kennt den schon? Nun, der Name hat was, denke ich. Der Name hat Stil. Er ist Programm. Ja, er ist wie ein Versprechen. Aber die Menschen sagen ja, Namen sind Schall und Rauch. Gott sagt aber: Nein, nein. Name, dein Name soll Programm sein, Lebensprogramm, Rufname sein. Fürchte dich nicht, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Ich, Gott, habe etwas mit diesem Namen zu tun. Ich habe etwas in diesen Namen hineingelegt, mir etwas mit diesem Namensträger vorgenommen. Er soll sein, wie er heißt. Gott hat gegeben, ein Geschenk Gottes. So weit, so gut. Jedenfalls ist es so weit und so gut, dass die Bibel nicht nur von den großen und bedeutenden und bekannten Namen und Gestalten berichtet, nur von den Erzvätern und Propheten und Aposteln, von mutigen Glaubenshelden und leidensbereiten Märtyrern, sondern eben auch von so einem wie Nathanael. Vielleicht ist er sogar einer wie wir. Jedenfalls gehören wir wohl selber kaum zu diesen berühmten Persönlichkeiten im Reiche Gottes wie Abraham, der Vater des Glaubens, sind auch keine Glaubenshändel wie Gideon, auf die man ehrfürchtig blickt, und vom Martyrium, wie Stephanus es erleiden musste, sind wir Gott sei Dank auch verschont geblieben. Nein, wir sind vielmehr Suchende und Fragende, Menschen, die sich redlich mühen und kleine Schritte des Glaubens und der Nachfolge tun. Und darum ist es tröstlich, dass am Anfang des Johannesevangeliums nicht nur vom Täufer und vom Simon Petrus die Rede ist, wie wir es eben ja gehört haben, sondern von zunächst ganz unbekannten Leuten mit Namen wie Thaddäus oder Nathanael. Beides anscheinend nur Randfiguren in der Bibel. Nur für einen kurzen Auftritt vorgesehen und dann wieder hinter den Kulissen zurückgetreten und verschwunden, keiner Rede mehr, anscheinend mehr wert. Aber gerade in seinem kurzen Auftritt ist Nathanael ein Zeichen dafür, dass Jesus nicht in erster Linie die großartigen, auffallenden und schillernden Gestalten sucht, sondern dass er es gerne mit den vielen kleinen, unscheinbaren, einfachen Leuten zu tun haben möchte. Und so auch mit mir, Gott sei Dank. Den kleinen Leuten gilt Gottes große Liebe. Den kleinen Leuten gilt Gottes große Liebe. Den Unbekannten, den Namenlosen, dem im Hintergrund Verschwindenden, für die keine Spalte in der Zeitung reserviert ist, von denen auch nichts in den kirchlichen Nachrichten zu finden ist und von denen man die Medien und auch den Medien nichts Auffälliges zu berichten weiß. Einen also wie Nathanael. Nirgendwo war er bisher aufgefallen oder in Erscheinung getreten oder hätte gar Schlagzeilen gemacht. Aber jetzt fällt er auf. Jetzt ist er der Bibel, dem Wort Gottes, eine Schlagzeile wert. Und die Bibel ist ja weit mehr verbreitet als die Bildzeitung oder die Buddenbrooks von Thomas Mann oder die Schatzinsel von Errol Stevenson. Viel mehr verbreitet. Aber wieso kommt nun Nathanael eines Tages in die Schlagzeilen der Bibel? Tja, ganz einfach, weil er Jesus begegnet. Und weil Jesus nicht einfach an diesem Mann vorübergeht, ihn links liegen lässt, sondern auf ihn zugeht und auf ihn eingeht und dann mit ihm weitergeht. Und darum dürfen auch wir, die wir uns vielleicht nur zur zweiten oder dritten Garnitur zählen, Mut zum Glauben fassen, denn Jesus will auch an uns nicht vorübergehen. Will auch uns ansehen, wie einst Nathanael. Will uns zu angesehenen Leuten im Reiche Gottes machen. Und nun wollen wir die Geschichte jenes Nathanael hören. Ich möchte beten. Herr Jesus, gib uns dein Wort für unser Herz und uns ein Herz für dein Wort. Amen. Johannes 1, 43 bis 51. Am nächsten Tag wollte Jesus nach Galiläa gehen und findet Philippus und spricht zu ihm, folge mir nach. Philippus aber war aus Bethsaida, der Stadt des Andreas und des Petrus. Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, Josefs Sohn aus Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm, komm. Komm, sieh es. Jesus sah Nathanael kommen und sagt von ihm, siehe, ein rechter Israelit, in dem kein Falsch ist. Nathanael spricht zu ihm, woher kennst du mich? Jesus antwortet und sprach zu ihm, bevor Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Nathanael antwortet ihm, Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, du glaubst, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich gesehen habe unter dem Feigenbaum. Du wirst noch Größeres als das sehen. Und er spricht zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren über den Menschensohn. Haben Sie ja mitgezählt, wie oft da siehe steht? Siehe, einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal steht allein, siehe oder seht. Passt auf, macht die Augen auf. Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Es kommt erstens der, der uns ruft. Es kommt zweitens der, der uns kennt. Und es kommt drittens der, der unser Leben erneuert. Also es kommt der erstens, der uns ruft. Ein rechter Israelit, in welchem kein Falsch ist. So begrüßt also Jesus den unbekannten Mann namens Nathanael. Das ist jetzt eine überraschende und ungewöhnliche und auch unerwartete Anrede. Was soll das? Ja, im Neuen Testament berichtet uns die Schrift in den Evangelien, dass Jesus ein Heiland der Sünder war. War Nathanael ein Sünder? Mit Zöllnern und Huren und Aussätzigen und Außenseitern, mit Blinden und Lahmen, mit Armen und Verachteten gab er sich ab. War Nathanael einer von ihnen? Der Jesus war der Helfer für hoffnungslose Fälle, der Arzt des Leibes und der Seele und der Fürsprecher der Unterprivilegierten, Unterbemittelten. Gehörte Nathanael vielleicht dazu? Und ich? Und ich, wozu gehöre ich? Nein, wirklich, nein, ich gehöre Gott sei Dank zu denen nicht. Ich bin doch kein hoffnungsloser Fall. Gehöre auch nicht zu den Unterprivilegierten und Unterbemittelten. Ich habe noch nie das Finanzamt betrogen. Noch kein Haus angezündet, noch keine reiche Witwe entführt, noch keine Bank ausgeraubt, noch keinen Menschen Gift unter den Kaffee gemischt, nicht mit Heroin gehandelt und auch noch keinem Terroristen Unterschlupf gewährt. Nein, nein, ich tue Recht und scheue niemand. Ich bin ein rechtschaffener Bürger, führe ein geordnetes Leben und habe einen guten Leumund. Ich spende für Open Doors, Brot für die Welt und Hilfe für Brüder, habe sogar eine Patenschaft für ein Kind in Haiti. Mein Name findet man in keinem Vorstrafenregister und sogar die Schufa weiß nur Gutes von mir zu berichten. Ah, und Sünder? Ich? Ja, allenfalls wäre das vom Arzt verbotene Sahnetörtchen da ins Spiel gekommen. Naja, und Schwächen und Eigenarten hat er doch jeder. Im Großen und Ganzen kann Gott aber und die Menschheit mit mir zufrieden sein. Ich bin ein anständiger Mensch wie Nathanael. Ein rechter Israelit, in welchem kein Falsch ist. Ein Durchschnittsbürger, an dem vordergründig nichts, aber auch gar nichts auszusetzen und Auffälliges ist. Eine graue Maus im grauen Alltagsgeschäft. Ein rechter Israelit, der an den Gott seiner Väter Abraham und Isaak und Jakob glaubte, der zu den hohen Feiertagen im Tempel war, der die vorgeschriebenen Opfer brachte, der loyal zu seinem Volk stand, der die Römer hasste und die Zöllner verachtete, also ein rechter Israelit ohne Falsch. Wie die meisten anderen auch. Das war Nathanael, das Geschenk Gottes. Aber so weit war es ja noch gar nicht. Er sollte erst zum Geschenk Gottes werden. Er war noch nicht fertig. Gott hatte ihn noch in Arbeit. Noch war er nur ein rechter Israelit, noch kein rechter Christ. Und so wird nun dieser Herr Jedermann von unserem Herrn Jesus gerufen zum Glauben, zur Nachfolge, zum Dienst, zum rechten Christsein, ja zur Jüngerschaft. Jesus ist nicht nur der Heiland für die Auffälligen und Straffälligen und Abfälligen, wie Simon der Zelot einer war, der auch zu seinem Jüngerkreis gehörte, den er auch berufen hatte, den er auch lieb hatte, den er auch gesehen hatte. Sondern Herr Jesus ist auch ein Helfer der Anständigen, der Otto-Normalverbraucher und der Allerweltstypen, wie Nathanael einer war oder wie ich einer bin. Ihn, gerade ihn hat Jesus gerufen, ihn bei seinem Namen gerufen, als Geschenk Gottes gerufen, er soll sein werden. Denn der Jesus will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das heißt doch, dass nicht nur die Anfälligen und Hinfälligen, die Angeschlagenen und Zerschlagenen, sondern auch die Anständigen, die Gesetzestreuen, die Unauffälligen Jesus nötig haben. Jesus will alle, alle. Ein solides, gut bürgerliches, geordnetes Leben allein, auch ein Leben mit religiösem Vorzeichen oder kirchlichen Interessen bringt keinen Rabatt bei der Sündenvergebung und garantiert keine Eintrittskarte in das Himmelreich. Jesus hätte auch vielleicht zu mir gesagt, ja, du bist ein rechter Christ, in dem kein Falsch ist. Du betest, du liest die Bibel, du gehst in die Stadtmission, du spendest für die Gemeinde und die Diakonie, aber du bist doch kein Jünger. Du hast doch keine lebendige Beziehung zu mir. Du bist doch nicht neu geboren. Und so ruft Jesus Nathanael. Und er tut das durch die Vermittlung eines anderen Menschen namens Philippus. Wer hat eigentlich mich mit Jesus vermittelt? Erinnern Sie sich noch? War da jemand? Vielleicht so ein Philippus? Das heißt übrigens Pferdefreund. Der liebte wahrscheinlich das schnelle Verkehrsmittel der damaligen Zeit. So ein richtiger Arabergaul, ne? Der zieht ab, Philippus, der Pferdefreund. Der war ein Freund Jesu und wurde zu einem Freund seines Kumpels Nathanael. Du bist doch nicht neu geboren. Jesus ruft Nathanael durch Philippus. Wie dem auch sei, der Arbeitskollege, der Nachbar, der Untermieter, der Vereinskamerad Philippus war also zuerst Jesus begegnet und hatte eine tiefgreifende Veränderung seines Lebens erlebt. Jesus hatte ihm den sogenannten New Way of Life gezeigt. Und nun kann er nicht anders. Er muss es weitersagen, auf jeden Fall, er muss es weitersagen. Er darf darüber nicht schweigen und zur Tagesordnung übergehen. Philippus aber war aus Bethsaida, der Stadt des Andreas und Petrus. Und Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und den Propheten geschrieben haben, Jesus, Josefs Sohn aus Nazareth. Mit voller Begeisterung sagt er das. Und so gibt er seine Eindrücke wieder von dem, was ihm begegnet ist, was er durch das Komm und Sie gesehen und gehört hat und was aus jener Begegnung geworden war. Ein neuer Glaube, ein neues Leben, eine neue Leidenschaft. Eine Leidenschaft des Weitersagens. Der Glaube lebt von der Leidenschaft des Weitersagens. Jesus hat damit angefangen. Die Jünger haben weitergemacht und wir sind heute dran mit dem Weitersagen und Weitermachen. Durch Mund-zu-Mund-Propaganda wird das Reich Gottes nämlich am nachhaltigsten ausgebreitet. Nathanael, dieser anständige Mensch, dieser unauffällige Bürger und rechte Israelit ohne Falsch, hatte nun eine Begegnung mit Jesus, wurde eingeladen durch einen anderen. Wir haben den gefunden, den einzigen, den haben wir gefunden. Was haben wir nötiger als Philippus-Menschen, die anderen den Weg zum Glauben weisen? Und ihnen deutlich machen, dass Jesus sie kennt und dass Jesus sie liebt und dass Jesus sie ruft. Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Zweitens, es kommt der, der uns kennt. Philippus hat nun Nathanael von seiner Begegnung mit Jesus voller Begeisterung und Leidenschaft erzählt. Was macht Nathanael? Der winkt ganz cool ab. Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Das war ein Schock für den Philippus, der ja voller Begeisterung war. Der Heiland der Welt, der Erlöser der Menschheit, der Messias für Israel, der König aller Könige, soll aus Nazareth kommen? Aus diesem Nest? Aus dem letzten Winkel der Welt? Aus diesem unbedeutenden Flecken, das ist ja unglaublich, undenkbar, eigentlich unmöglich. Aus Bethlehem schon, wie es die alten Schriften ja sagen, Micha. Und du, Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Aus Bethlehem, aber aus Nazareth. Nathanael kennt sich ja als rechter Israelit in der Schrift aus. Und so meldet er seine Bedenken an, spricht seine Zweifel aus und macht seine Skepsis deutlich. Er zweifelt an der Richtigkeit der Nachricht. Und außerdem viel zu euphorisch dieser Philippus. Viel zu leicht beeinflussbar dieser Philippus. Zu unglaubwürdig das Ganze. Und außerdem nicht schriftgemäß die Aussage. Philippus hält die Luft an, aber er lässt sich nicht einschüchtern oder verunsichern oder gar mutlos machen. Er weiß genau, wer ihm begegnet ist und was mit ihm geschehen ist und was er auch nun zu tun hat. Zeuge sein. Er kann das Maul nicht halten. Das muss jetzt raus. Egal, was Nathanael davon hält. Er will jetzt dem Zweifel begegnen, den Ausflüchten nachgehen, auf die Ausreden eingehen. Denn mit dem Zweifel ist das ja so eine Sache. Nicht alle Zweifel sind ja echt. Manche von ihnen sind nur vorgeschoben oder vorgeschützt oder vorgetäuscht. Es gibt eine doppelte Art von Zweifel, hat Emil Frommel mal, ein evangelischer Theologe und Volksschriftsteller aus Karlsruhe, mal gesagt. Es gibt eine Art von Zweifel, die der Morgendämmerung gleicht. Da wird es immer heller. Und es gibt eine Art von Zweifel, die der Abenddämmerung gleicht. Da wird es immer dunkler. Es gibt also Zweifel, die durchbrechen zur Sonne der Gerechtigkeit, zum Licht der Wahrheit und zur Morgenröte der Gewissheit. Der Zweifler, der vielleicht eines Tages händeringend ruft, ich glaube, hilf meinem Unglauben, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und dann gibt es auch den Zweifel, die einen Menschen in der Dunkelheit und Schwärze der Nacht und der Unwissenheit, des Grübelns und des Unfriedens versinken lässt, die irgendwie dem Unglauben verhaftet bleiben. Und manchmal sagen sie, ich kann nicht glauben. Ich kann einfach nicht glauben. Es geht nicht, ich kann nicht glauben. Haut nicht hin. Ich glaube, hilf mein Unglauben. Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Dieser Ausdruck des Zweifels klingt ablehnend, diskriminierend, abfällig. Vielleicht auch ein wenig entschuldigend. Und man kann es vielleicht auch gut begründen. Irgendwie ist es vielleicht auch plausibel. Und heute ist das ja ganz ähnlich. Viele Menschen kennen Jesus überhaupt nicht. Viele hegen Zweifel, wenn man von ihm redet, haben ihre Bedenken. Zweifel an der Jungfrauengeburt, so ein Unsinn. Oder an der Gottheit Jesu, na ja. Oder an seiner helfenden, heilenden Macht, an der Sühnebedeutung seines Todes am Kreuz. Was für ein blutrünstiger Glaube. An der Wirklichkeit seiner Auferstehung, an der Gültigkeit seines Wortes, an der Wirksamkeit des Gebetes ist dort was nur für alte Frauen, Kranke, Schwache, Hilflose und Kinder. Gebet, was soll das denn? Philippus jedenfalls lässt sich erst gar nicht auf lange Diskussionen ein oder versucht mit wissenschaftlichen Argumenten die Zweifel Nathanaels zu widerlegen oder sie mit Scharfsinn zu zerpflücken. Nein, er sagt nur wenige Worte, komm und sieh es, komm und sieh es. Das heißt doch, komm Nathanael und frag nicht länger, was dieser oder jenes zu Jesus sagt. Frag auch nicht die Theologen und die Journalisten und die Psychologen, die Professoren, nicht was gängige Lehrmeinung, Dogma und Ausleger meinen, sondern frag ihn doch selber. Frag ihn doch selber. Frag Jesus selber. Lies die Bibel, schau in die Tora, da steht etwas von ihm geschrieben. Hör auf das Evangelium, da wird von ihm berichtet. Sieh doch, was er tut. Mach doch die Augen auf. Frag die Menschen, die ihm schon begegnet sind. Frag mich doch, sagt Philippus. Frag mich doch. Und solange du, Nathanael, solange du unter dem Feigenbaum des Grübeln sitzen bleibst, dich hinter dem Gebüsch deiner Bedenken versteckst und auf dem hohen Ross deiner vorgefassten Meinung beharrst, ist dir nicht zu helfen. Wird sich auch nichts ändern. Bleib dir das Sehen auf den Way of New Life verborgen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Spreche die Männer an. Wenn Ihre Frau plötzlich am Samstag eine neue Brotsorte mitbringt, legen Sie das Brot auch nicht zuerst unter das Mikroskop, oder doch? Um es auf seine Bestandteile zu untersuchen, wiegen es auch nicht nach, ob es tatsächlich 2 Pfund sind und holen nachträglich beim Bäcker eine Expertise ein. Nein, ich denke, sie schneiden es an, beißen hinein und essen es auf und sagen, toll, eine tolle Sorte. So eine Sorte wie Philippus, so eine Sorte wie Nathanael. Wie heißt es doch so schön im Volksmund, probieren geht über studieren. Ähnliches können wir vergleichen, wenn Menschen Jesus begegnen. Sie werden ihn eigentlich nicht kennenlernen, wenn sie seine Sendung kritisch untersuchen, Worte, Werke und sein Wissen akribisch sezieren und sich in allen möglichen Erklärungen, zum Beispiel über seine Wunder, verlieren. Wir merken erst dann, wer Jesus ist, wenn wir uns auf ihn einlassen, ihn in uns hineinlassen und wenn wir ausprobieren, was er uns als sein Wort und seine Verheißung, Gebote mitgegeben hat. Dass wir plötzlich merken, beten hilft doch. Dass wir plötzlich wissen, der Glaube trägt doch. Und dass uns plötzlich wie Schuppen von den Augen fällt, die Verheißungen treffen doch ein. Jesus ermuntert uns ja selber zum Ausprobieren in Johannes 7. Wenn jemand dessen Willen tun wird, wird er inne werden, ob diese Lehre von Gott ist oder ob sie von mir selbst ist. Wird er also inne werden. Das heißt, er wird es wissen, nicht nur vermuten oder glauben, er wird es wissen. Gewiss wird er sein. Paulus schreibt das oft, ich bin gewiss. Er sagt, ich vermute nur oder ich denke oder es könnte sein. Nein, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Teufel uns trennen kann von der Liebe Gottes. Ich bin gewiss. Als skeptischer Zuschauer, misstrauischer Zuhörer oder vorurteilsbelasteter Kritiker können wir Jesus nicht näher kommen. Wenn wir es aber wagen, uns ihm anzuvertrauen und ihm unser ganzes Leben anvertrauen, dann kann es uns so ergehen, wie Philippus und nun auch Nathanael ergangen ist. Dann geht uns auf, dass wir schon längst bei Jesus bekannt und von ihm erkannt sind. Und dass Gottes Wege mit einem Menschen schon viel, viel früher angefangen haben, als es uns überhaupt bewusst geworden ist. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Das heißt, als wir noch seine Feinde waren, als wir noch gegen ihn waren und überhaupt nicht um ihn gekümmert haben. Ist uns das eigentlich bewusst? Gott aber erweist seine Liebe zu uns dahin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Dass er uns schon eingeholt, ja überholt hat, wo wir dabei sind, ihm davonzulaufen, wie damals jene zwei Jünger, die nach Emmaus marschierten. Die wollten auch davonlaufen. Das Kreuz, das Blut, nein, das kann gar nicht sein. Wir haben gehofft und geglaubt, dass er der Retter Israels ist. Und jetzt ist er da verreckt. Wer kann das glauben? Die wollten auch davonlaufen. Und Gott hat sie eingeholt und überholt, hat mit ihnen Abendmahl gefeiert. Dann haben sie erkannt, siehe, wurden ihnen die Augen aufgemacht und das Herz aufgemacht. Da sind sie wieder zurückgelaufen. Gerannt sind die. Gerannt zurück zu dem Ort, an dem sich alles für ihr Leben entschieden hatte. Emmaus. Und der Herr möchte uns nicht nur einholen, sondern er möchte uns heimholen. Bevor wir ihn sehen, sind wir schon von ihm gesehen. Nathanael spricht zu ihm, woher kennst du mich? Jesus antwortet und sprach zu ihm, bevor Philippus dich rief, als du dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Seine Augen bleiben nämlich nicht hängen an den geordneten Fassaden eines anständigen und normalen Lebens, wie es Nathanael geführt hat. Eines normalen Lebens, das uns immer wieder aufs Neue glauben machen will. Bei uns ist alles in bester Ordnung. Jesus weiß genau, wer wir sind. Er sieht, wie wir dran sind. Und so kennt er natürlich unsere Zweifel und Bedenken. Und er weiß, ob sie echt oder auch vorgetäuscht sind. Komm und sieh es. Wenn wir dieser Einladung folgen, kann es auch mit uns so weitergehen wie mit Nathanael. Im Zweifel glauben lernen. Im Zweifel glauben lernen und es wagen. Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Drittens, es kommt der, der uns erneuert. Sogleich erfolgt bei Nathanael ein staunenswertes Bekenntnis. Rabbi, du bist Gottes Sohn. Du bist der König von Israel. Aus dem Zweifel ist Gewissheit geworden. Da kennen wir noch einen. Der ist Thomas. Dem ist es ähnlich gegangen. Und der spricht am Ende, mein Herr und mein Gott. Was spricht Nathanael? Du bist Gottes Sohn. Beide sprechen also das Gleiche. ihnen ist etwas aufgegangen. Siehe, siehe, sie durften es sehen. Und so glaubt er es nicht nur, er vermutet es auch nicht nur, sondern er weiß es plötzlich. Er ist gewiss, dass in Jesus kein Mensch wie jeder andere vor ihm steht. Da steht nicht nur der Handwerker aus Nazareth vor ihm, da steht nicht nur der Sohn des Zimmermanns vor ihm, da steht auch nicht der Normalbürger aus Judäa vor ihm, nein, da steht Gott selber vor ihm. Die höchste Majestät, die höchste Autorität, und von daher kann in seinem Leben nun alles anders werden. Nur von daher. Und so tut sich ein neues Fenster auf, ein neues Fenster zum Himmel, ein Gebetsfenster. Eine Verbindungstür zum Allerheiligsten, nämlich dem Vater im Himmel. Nathanael, ein rechter Israelit ohne Falsch, ein anständiger Mensch, ein Mensch wie wir. Und doch ist sein Leben durch die Begegnung mit Jesus von Grund auf verwandelt und verändert, ja sogar veredelt worden. So treffen wir den verwandelten, veränderten und veredelten Nathanael am Schluss des Johannesevangeliums wieder, am See Tiberias. Da heißt es, danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See Tiberias. Er offenbarte sich aber so. Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere seiner Jünger. Und das ist nun das Wichtigste jener Begebenheit. Solche Verwandlungen, solche Veränderungen und solche Veredelungen haben sich nicht nur im Machtbereich des irdischen Jesus vollzogen, sondern bis heute vollziehen sie sich stündlich, täglich. Auf der ganzen Welt, rund um den Globus, begegnen Menschen Jesus. Kommen Menschen zum Glauben, entstehen Gemeinden, werden Gemeinden immer größer, gerade wenn sie unter Druck sind. Gott lässt sich nicht hindern. Gott lässt sich nicht hindern. Warum? Weil es viele Philippusse gibt und viele Nathanael und einen Benjamin. Ja, Gott lässt sich nicht hindern. Unaufhaltsam geht er weiter, bis er ans Ziel gekommen ist. Mit dir persönlich, mit der Stadtmission, auch mit uns Meersburgern drüben und alle, die ihr Leben Christus anvertraut haben. Und alles kommt daher, weil da der Mann aus Nazareth gekommen ist, der uns ruft, der uns kennt und der unser Leben erneuert. Und alles begann ja damit, dass Philippus zu Nathanael spricht, komm und sieh es. Wann haben wir zum letzten Mal einen Menschen eingeladen und zu ihm gesagt, komm, sieh es. Vielleicht zum nächsten Sonntag, zum Gottesdienst hier, zum Lobpreisgottesdienst hier, wäre die Gelegenheit. Lassen Sie die nicht vorübergehen. Amen.